WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin, schön dich zu sprechen.
Schön auch dich zu sprechen und hallo auch ans Publikum, an unsere Hörer.
Ja, heute haben wir, ich finde, ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Wir bewegen uns weg vom Frontend, bleiben aber natürlich in der JavaScript-TypeScript-Welt und gucken uns so ein bisschen das Backend an und werfen einen Blick auf Nest.js, ein Model View Controller Framework. Fürs Backend. Es ist nämlich auf den Stack Overflow-Umfragen 2023 das erste Mal in den Top 20 aufgetaucht. Zwar nur mit 5,13% und damit, wenn ich richtig gezählt habe, exakt Platz 20. Aber es ist da. Und ich finde, wenn man die 19 da drüber sieht, kann man vielleicht diskutieren, warum da manche drinstehen, aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert.
Das auf jeden Fall. Also das Framework gibt es ja auch erst seit 2017. Man merkt, das wächst relativ schnell, dafür, dass es jetzt schon so einen Marktanteil hat. Und ich glaube, das ist immer ein Blick wert, sich auch mal Backend-Frameworks in TypeScript anzugucken, damit man vielleicht aus dieser Java-Welt so ein bisschen ausbrechen kann, die so allumfassend ist.
Ja, wobei, wenn man sich diese Liste anguckt, ich meine, die Überschrift ist natürlich Webtechnologien, deswegen werden wir Java hier nicht finden. Aber es gibt ja auch ein paar andere Frameworks, die sich scheinbar mit dem Backend beschäftigen, die hier auftauchen. Ganz oben auf der Liste Node.js. Okay, das ist natürlich sehr allgemein. Überraschenderweise jQuery auf Platz 3 noch mit 21% oder fast 22%, irgendwie erschreckend. Aber dann für gleich auch spannend Express. Also das Express Framework ist auf Platz 4 schon. Und für die, die Nest.js schon kennen, das hat auf jeden Fall damit zu tun. Dann kommt Angular, Next, ASP.NET. Auch interessant. Vue, WordPress. Bin ich sehr überrascht, dass hier noch irgendwie so ein Content-Management-System auftaucht. Jetzt habe ich Mist erzählt. Und Spring Boot steht ja auch in der Liste. Dann haben sie es doch ein bisschen weitergefasst, was Web-Frameworks angeht. Okay. Ich meine, ja, Spring ist ja auch im Endeffekt ein Web-Framework, ja.
Aber guck mal, das ist ungefähr genauso beliebt wie Ruby on Rails, was ja der next big thing sein sollte in unserem Studium.
Ruby on Rails hat bei mir nur die Hälfte. Weiß nicht.
Okay, ich glaube, wir gucken auf unterschiedliche Abfragen. War das okay?
Ja, Spring Boot hat bei mir noch 12% und Ruby on Rails, genau, the next big thing, hat hier 5,4% bei mir. Ich habe das auch mal eingesetzt. Ich habe ein ganzes Projekt damit umgesetzt, weil das so gehypt war. Naja. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss, aber das ist was anderes. AngularJS mit 7,21% ja auch noch vertreten. Finde ich ja krass, dass AngularJS mehr Prozent als Svelte hat. Dann Laravel ist auch vertreten, PHP-Framework. Django, Python. Naja, genau. Und ja, ganz neu in der Liste oder in den Top 20, nicht auf der Liste, ist Nest.js. Ja, Kevin, was ist denn Nest.js überhaupt? Oder wie würdest du es charakterisieren oder beschreiben, wenn man jetzt keine Ahnung hätte? Was wäre deine Top-Beschreibung dafür?
Genau, also erstmal, du hast deine Controller und deine Services und dann weitere Ressourcen, in denen du zum Beispiel Datenbankzugriff machen kannst oder auch deine Entity-Klassen, die du irgendwie brauchst, die sich darum noch erstrecken. Aber grundsätzlich hast du natürlich erstmal die Controller, die du dir konfigurieren kannst. Das Ganze läuft auch über Decorator. Das heißt, wenn du dir eine Controller-Klasse anlegst, dann kannst du oben drüber auch einfach @controller schreiben. Dann kümmert sich Nest.js um den Rest, dass das halt konfiguriert wird, dass das verfügbar ist und so weiter. Du kannst auch Dependency Injection verwenden, um dann deine Services zu injecten. Und das Schöne, was es auch noch gibt, ist, es gibt auch ein Modulsystem, mit dem du ähnlich wie in Angular Module konfigurieren kannst. Da kannst du bestimmte Services exportieren und du kannst das dann in anderen Modulen auch importieren, damit du da an den Stellen darauf zugreifen kannst, wenn du das möchtest. Also eine schöne Kapselung, eine schöne Modularisierung und gleichzeitig ein bisschen Spring-like Konfiguration, würde ich es erstmal so zusammenfassen.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich würde sagen, wenn man das so sieht, auch wenn man diese Beispiele immer sieht, wenn man nicht genau weiß, worüber man gerade redet, habe ich immer das Gefühl, ich sehe gerade Angular-Code. Also jetzt den Angular-Code mit den ng-Modules noch. Weil irgendwie sieht es doch sehr stark danach aus, ne? Also
ja, ja.
Ein Service kriegt add-injectable. Okay, genau das kenne ich schon. Das Ding heißt App-Service, dann gibt es einen App-Controller, es gibt einen add-Module. Und dadurch, dass alles über diese Annotationen konfiguriert wird, hat das schon einen sehr, sehr starken Angular-Charme, finde ich.
Ja, was man auch noch erwähnen sollte, das funktioniert mit Class Validator. Darüber kann man dann auch an den Endpunkten schauen, dass man hier die richtigen Datentypen bekommt. Also das funktioniert natürlich mit TypeScript, aber du musst natürlich in JavaScript dann immer noch schauen, ist das jetzt wirklich das, was du bekommst? Und dafür gibt es quasi Class Validator. Dann kannst du an den DTOs definieren, hey, das soll jetzt ein String sein, das soll eine URL sein, das soll eine Number sein und so weiter. Es gibt auch sehr komplexe Validatoren da an der Stelle. Kann man sich, glaube ich, relativ gut reinfinden. Aber damit stelle ich dann auch sicher, weil ich habe ja keine typisierten, ich bin ja keine typisierten Welt unterwegs, dass ich auf jeden Fall auch die Datentypen oder auch die Daten reinkriege, die ich brauche.
Wobei das hier natürlich auch ein Zusatzmodul ist, ne? Also von Class Validator, wovon du gesprochen hast, das muss man ja extra installieren. Das kommt jetzt nicht built-in mit.
Ja.
Aber es ist natürlich so gemacht, dass das alles, alle Module, die man hier viele Libs, die man hier zusätzlich installieren kann, die sind perfekt integriert und bieten auch Integrationsdinger an, sodass es halt out of the box funktioniert. Also wenn du das hier installierst, kannst du das, wie du es gerade gesagt hast, schön annotieren und er checkt das dann automatisch für dich.
Ja, genau.
Was man allerdings in der Java-Welt natürlich auch machen sollte, unabhängig davon. Also klar, du kannst da eine Nummer nicht als Text verkaufen oder andersrum. Aber im Backend sollte man immer validieren. Und das macht man in Spring Boot ja auch mit Annotationen im Normalfall.
Ja, genau. Also nur mit dem Typ reicht es natürlich nicht aus. Also semantische Bedeutung ist natürlich auch trotzdem noch wichtig.
Ja.
Und genau, das sollte man natürlich auch betrachten.
Ja, das haben sie hier schön gelöst, ne? Wenn man so ein, die nennen es hier Input-DTO oder in dem Blogartikel, den wir wieder verlinken, wo wir uns so ein bisschen dran entlang hangeln. Die Person nennt es hier Input-DTO und schreibt dann zum Beispiel beim Namen dran, dass es vom Typ String ist und dann als Class-Validator ist String und ist not empty. Und dann gibt es ist URL, ist E-Mail. Aber das ist halt das, was diese Class-Validator-Lib. Manche kennen sie vielleicht, die kann man auch in anderen Projekten einsetzen, was sie so mitbringt.
Ja, die ist schon sehr mächtig. Da kann man auch so gut wie alles mitmachen. Das ist schon ganz schön. Und man kriegt dann auch gute Fehlermeldungen zurück, wenn das jetzt zum Beispiel kein IBAN ist oder wenn das kein String ist. Dann sagt er dir, hey, dieses Feld muss eigentlich ein String sein. Bitte korrigier das auch mit einer Nachricht.
Genau, und sonst ist es halt klassisch. Man hat Controller für Endpunkte. Erstmal per Default hier für API-Endpunkte. Im Normalfall gibt es immer, das ist ja nicht JSON oder XML zurück. Dann kommt die Business Layer mit Services und ganz am Ende dann die Datenhaltungsschicht, wo man dann ja hier klassisch auf irgendwelche SQL-Datenbanken oder MongoDB zurückgreifen kann und halt dann seine Klassen da auch persistieren kann am Ende.
Ja, gerade bei den Datenschichten gibt es sehr viele Frameworks auch, die da gut integriert sind. Also um jetzt mal.
Ich finde, grundsätzlich gibt es bei Nest recht viel, ne? Also dafür, dass es ja noch in dem Sinne, ich möchte ja nicht sagen klein, also nur weil es bei Stack Overflow da unten auftaucht gerade erst, das ist ja schon ein riesen Projekt mit, also es ist wirklich sehr mächtig. Und es gibt ja halt super viele Sachen, die man sich dazu installieren kann für alle möglichen Anwendungsszenarien.
Ja, das ist schon sehr umfangreich. Also alleine die ganzen Datenbankintegrationen, die Kommunikationsintegration für RabbitMQ oder so, die sind da schon alle drin. Also es gibt da eigentlich wenig, was man nicht findet. Und es ist auch alles direkt integriert. Das ist ja das Schöne. Also in Nest.js.
Mhm. Genau. Man kann das sogar so umbauen, dass man halt klassisch, wie man das von damals noch kennt, von damals spreche immer. Dass man hier sogar 1980, genau, sich eine View-Layer installiert, wie so zum Beispiel Handlebar. Das ist das, was die hier auf ihrer eigenen Doku-Seite anbieten. Und dann kannst du halt auch HTML schreiben mit einem Handlebar-Template und das halt wirklich direkt mit Daten und Styles und alles zurückliefern, sodass man sich nicht nur eine API baut, mehr oder weniger, sondern schon ein richtiges, ja, was heißt richtig? So ein klassisches MVC-Frontend halt.
Ja, was auch noch cool ist, es gibt so einen ganz eigenen Bereich auch für Microservices. Können wir auch mal drüber sprechen, ist auch ganz cool. Da gibt es so eine Idee, wie man sehr effizient Microservices schreibt, auch für Cloud-Anwendungen. Und genau, da kann man auch mal drüber sprechen, das ist so ein ganz eigener Bereich, der jetzt eher so in so eine eigene Richtung läuft.
Ja. Bieten auch noch sowas wie GraphQL, WebSockets an, finde ich auch sehr spannend. Gerade wenn man jetzt so, über Firebase haben wir ja auch schon mal gesprochen, über so Live-Aktualisierungen spricht. Also, keine Ahnung, ich habe hier irgendwelche Hotelbuchungen und möchte die Seite halt nicht immer mit F5 aktualisieren müssen, sondern halt immer die aktuellen Buchungen sehen. Das kann man ja mit WebSockets machen und das geht wirklich recht easy hiermit. Oder Chat-Anwendung, glaube ich, auch so ein Klassiker. Dafür ist die Doku wirklich gut und das klappt erstaunlich einfach dann am Ende, sich so Live-Aktualisierung ins Frontend schicken zu lassen.
Das stimmt. Ja, ich finde dafür, dass es erst 2017 rausgekommen ist, sind die schon sehr weit. Und man merkt ja, die sind auf jeden Fall auf so einem aufsteigenden Ast, was die Nutzermenge angeht und die Leute, die bei Stack Overflow das gut finden. Und ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, glaube ich.
Das denke ich auch. Und das Gute ist, also es gibt, ganz am Anfang hatte ich es erwähnt, es läuft auf Express. Also es ist quasi ein Express.js im Hintergrund. Man kann aber auch Fastify nehmen. Das ist ja quasi so, wie der Name schon sagt, möchte es ein bisschen schneller sein. Ein bisschen mehr auf Performance ausgelegt. Das soll grundsätzlich so gut klappen, dass man das fast gar nicht mitkriegt. Das kann man sogar nachträglich noch austauschen. Am Anfang wird man, glaube ich, gefragt, oder ich glaube, der nimmt Express immer standardmäßig und man könnte direkt am Anfang auf Fastify wechseln. Aber es soll so gut klappen, also die Abstraktion ist so weit gebaut, dass man das theoretisch im laufenden Betrieb auch nochmal tauschen kann, wenn man möchte. An dem einen oder anderen Punkt muss man natürlich darauf achten, aber grundsätzlich klappt das.
Ja, was man auch erwähnen sollte, das hat eine sehr ähnliche CLI wie Angular. Das heißt, du kannst dir auch viel generieren lassen. Wenn du jetzt ein neues Modul oder so anlegen möchtest, dann kannst du quasi über die CLI dir das Modul als auch zum Beispiel einen Controller direkt mal generieren lassen und so. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Also man merkt, da ist halt auch diese Integration mit den CLIs sehr gut gelaufen. Also brauchst ein neues Modul, ein User-Modul, dann generiert ihr direkt den User-Controller und den User-Service mit, sodass das passt. Das ist dann schon hilfreich.
Ja, ich glaube, sehr doll an Angular inspiriert. Ja, und warum sollte man das jetzt einsetzen? Also warum? Was sind so die besten Argumente für JavaScript, TypeScript? Es kommen bestimmt welche, JavaScript.
Also ich glaube, auf jeden Fall, was man sagen muss, ist es, glaube ich, das Framework, wenn man so aus der Objektorientierung kommt, mit Dependency Injection und so weiter, wo man am einfachsten reinkommt, gerade wenn man perspektivisch Angular gemacht hat, weil es sehr ähnlich ist wie Angular, so von den Notationen und so weiter.
Und du meinst, dass wenn man jetzt sagt, hey, ich bin Frontend-Entwickler, aber möchte jetzt auch Backends machen, wäre das eine gute Wahl.
Zum Beispiel, oder wenn ich jetzt Spring als Backend habe und ich sag mal, ich möchte jetzt weg davon, weil man muss natürlich auch überlegen, ob Java jetzt zum Beispiel so die Technologie ist für die Cloud, dann kann man hier zum Beispiel...
Jetzt machst du ein Fass auf.
Das ist kein Problem, das mache ich gerne. Hate-Kommentare bitte an andre@linkedin.de. Nee, also das würde ich mal sagen. Kann man aber auch diskutieren, ob das so ist. Aber was ich sagen will, ist halt, wenn man jetzt mal in die TypeScript-Welt möchte, dann glaube ich, ist das einfach ein einfacherer Weg, dahin zu kommen. Die Modularisierung ist gut, das hast du bei vielen Frontends nicht. Also wenn du jetzt irgendwas mit Express.js machst, da gibt es keine Modularisierung. Also das kannst du natürlich selbst irgendwie erzeugen und so, aber so Module, die die Zugriffe kontrollieren, gibt es da halt nicht. es ist halt super integriert. Die Doku ist gut. Du hast das Gefühl, wenn du, also du wirst ja bei der Doku auch immer gut langgeleitet und so weiter. Und da sehe ich einfach die Vorteile. Und es wirkt halt alles modern. Auch wenn du die verschiedenen Libraries nutzt, die es so gibt, wie zum Beispiel ExitJS, da merkt man einfach, das wirkt einfach alles ein bisschen moderner. Und das ist einfach der Grund, warum ich das für ein gutes Framework halte. Was ist denn dein Fazit, André?
Mein Fazit?
Ja.
Ja, ich würde das auch aus zwei verschiedenen Brillen betrachten. Also, Brillen. Ich würde das auch aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite, wenn man aus der Java-Welt kommt und jetzt aus irgendeinem Grund auf ein JavaScript-Backend wechseln möchte oder muss oder warum auch immer, hat es halt schon noch dieses Spring Boot-Feeling in einer gewissen Art und Weise, würde ich sagen, was natürlich hilft. Die Syntax ist ein bisschen anders. Es funktioniert grundsätzlich ein bisschen anders, aber es ist schon mit den Annotationen und alles sehr ähnlich, so wie ich halt auch Spring-Anwendungen schreiben würde oder Spring-Boot-Anwendungen im genaueren. Und wenn ich aus der Frontend-Welt komme und Angular kann, fühle ich mich hier vielleicht auch schnell wieder zu Hause. Also ich würde sagen, die Lernhürde ist aus beiden Perspektiven halt eher, also der Einstieg geht schnell und man kann hier recht, in recht kurzer Zeit viel erreichen und fühlt sich halt direkt zu Hause. Auf der anderen Seite, warum sollte man das überhaupt machen? Also ja, ist vielleicht ein bisschen leichtgewichtiger von der Laufzeitumgebung her als eine dicke Jar oder irgendwas, die man am Ende ausliefert. Aber vor allem hat man auch, finde ich, hier den Vorteil, wenn man jetzt mal über Monorepos oder so nachdenkt, oder vielleicht auch, muss nicht mal ein Monorepo sein, dass man halt erstens die gleiche Sprache hat. Das heißt, man hat diesen gedanklichen Switch nicht immer zwischen Java und TypeScript zum Beispiel. Sieht ähnlich aus, funktioniert aber natürlich ein bisschen anders. Oder vielleicht sogar noch krassere Sprünge. Und man kann halt eine gewisse Art und Weise auch die Models wiederverwenden, wenn man möchte. Sonst sich genaue Gedanken machen, ob das über die Architektur Sinn macht. Aber da halt beides TypeScript ist, kann man sowohl die Validierung vielleicht übernehmen und an beiden Orten gleich ausführen. Und auch eventuell DTOs. Ja, wie gesagt, vielleicht auch Models, aber das ist ja ein anderes Thema, ob man die mitschicken möchte. Aber halt DTOs könnte man wieder verwenden, weil es halt in der gleichen Sprache vorliegt. Also da muss halt nichts generiert werden oder sonst was. Das sehe ich halt als großen Vorteil.
Ja, was ich auch noch gut finde, ist diese Live-Aktualisierung. Die hast du ja in anderen Frameworks nicht immer so. Wenn du jetzt hier in irgendwie wie in Angular einfach was im Backend änderst, dann lädt das einfach neu und du musst jetzt nicht zum Beispiel neu kompilieren. Das ist natürlich auch sehr cool.
Live-Aktualisierung von deiner Entwicklungs...
Ja, genau.
Das heißt Entwicklungsumgebung von deinem Dev.
Von deinem entwickelten Code. Wie nennt man das denn? Ja, also...
Von beim Speichern in der IDE direkt das Ergebnis kriegt und ja nicht neu bauen muss oder neu kompilieren muss.
Ja, genau. Ja, so. Genau.
Ja. Ja, die Entwicklungsgeschwindigkeit auf jeden Fall. Die finde ich auch sehr gut hier. Aber das ist halt auch wirklich schon alles drin, ne? Also jetzt, was haben wir, sieben Jahre?
Ja, sieben Jahre.
Sieben Jahre. Und ich würde es nicht sagen, dass irgendwas fehlt.
Ich habe auf jeden Fall noch nichts gefunden, wo ich gesagt habe, das funktioniert nicht. Da gibt es eigentlich alles. Und wenn du halt was nicht hast, dann kannst du das ja auch einfach über eine Library dazu holen. Ähnlich wie das in Java ja auch ist. Da hast du ja auch nicht alles in Spring integriert.
Ja. Auf alle Fälle finde ich einen Riesenblick wert. Wichtig vielleicht noch, dass man es nicht mit Next.js verwendet, weil die Namen klingen ja schon sehr ähnlich. Aber ich glaube, bei Next.js, da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen. Oder? Haben wir.
Haben wir.
Ein bisschen zumindest. Ja. Next.js ist ja ein Meta-Framework für React. Und das hier, das ist jetzt kein Meta-Framework für Angular oder sonst was, sondern das ist halt ein reines Backend-System. Erstmal. Und heißt halt Next.js. Ist, ja, sehr ähnlich, aber was völlig anderes auch. Das hat auch nichts mit dem anderen zu tun.
Das ist sehr ähnlich, aber was vollkommen anderes. Das klingt gut.
Vom Namen her. Ähnlich, so, ja, komplett anders.
Ja, klingt gut. Also ich würde euch auf jeden Fall mal empfehlen, da reinzugucken. Das ist sehr cool. Und
falls es schon mal irgendwer eingesetzt hat, wir sind riesig an Feedback interessiert. Wirklich. Also warum habt ihr es eingesetzt? Wie habt ihr es eingesetzt? Wie gut funktioniert es? Was waren die Hürden? Was waren vielleicht Probleme, auf die ihr gestoßen seid? Vielleicht finden wir ja irgendwen da draußen, der schon mal eingesetzt hat und uns Feedback geben möchte. Das würden wir dann gerne auch in einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen. Also meldet euch gerne bei uns. Wir würden uns sehr freuen. Dann würde ich sagen, einen schönen Tag noch.
Wünsche ich dir auch, André.
Wir sprechen uns in einer Woche wieder.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.